Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Cantine, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute starte ich natürlich wieder mit der Begrüßung. Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast. Wir sind wieder bei dem Gimori, das lässt vieles versprechen.
Das auf einem Mittwoch und heute, weißt du ja, ist dein Lieblingstag hier. Mittwochs ist immer Schneepotag.
Genau. Inzwischen habe ich mich auch an deine ganzen Alternativen natürlich auch gewöhnt und der Podcast hat einiges ausgelöst, aber es wird gleich wieder schwer, dem zu widerstehen. Schauen wir mal. Auch heute sind wir nicht alleine, Bernhard.
Das, was unser Podcast eben ausmacht, sind die Gäste, sage ich ja immer wieder. Heute freue ich mich wirklich, Sie begrüßen zu dürfen. Sie sind der erste Politiker in meinem Podcast. Und ich bin ja eigentlich immer jemand, der das Kochen im Vordergrund stellt und unseren Beruf im Vordergrund stellt. Und freue mich besonders heute, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ralf Brinkhaus, damit der Name dann auch fällt. Schön, dass Sie im Podcast dabei sind, sich die Zeit nehmen. Ja, wir wollen natürlich auch mit Ihnen über moderne Betriebsgastronomie sprechen, aber natürlich auch über viele andere Themen. Vielleicht, als wenn man so kurz durch die Vita geht, 1968 in Wiedenbrück geboren, duales Studium, Wirtschaftswissenschaften, Robert Bosch war dabei, Steuerberater in Gütersloh und seit dem 16. Lebensjahr bei der CDU, bei der Junge Union eingestiegen. Genau. So, muss man halt zu Recht sagen, genau. Dann den letzten Eintrag, den ich gefunden habe auf bundestag.de, ist Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion von 2018 bis 2022, den dann übergeben an Friedrich Merz. Aus meiner Sicht, wenn ich mich da richtig erinnere, bin politisch gar nicht so uninteressiert, war das eine große Geste so im Sinne der Partei. Was würden Sie sagen, was hat den Moment so ein bisschen ausgemacht und was ist eigentlich seitdem passiert? Warum fehlt da der Eintrag seitdem?
Ja, also eigentlich sind da auch Einträge da. Also ich bin gut beschäftigt. Das heißt, ich mache Europapolitik, beschäftige mich mit Nachhaltigkeit, mit was auch irgendwo ein Küchenthema ist, mit deutsch-indischen Beziehungen. In Indien ist Essen ganz, ganz wichtig. Wenn die Zwiebelpreise da hochgehen, dann tobt das Volk, da muss die Regierung eingreifen. Also das heißt, ich mache die deutsch-indischen Beziehungen, das Thema Staatsmodernisierung. Also bin da ganz, ganz gut beschäftigt.
Und pendeln zwischen Ostwestfalen-Lippe und Berlin. Wie ist eigentlich so die Aufteilung? Mehr hier in der Heimat oder auch in Berlin?
Ja, wir haben 22, 23 Wochen im Jahr, wo wir in Berlin sind, von Montags bis Freitag. Dann geht's auch richtig durch. Dann ist also auch alles sehr, sehr eng getaktet. Und ansonsten ist der Deutsche Bundestag eines der wenigen Parlamente, was seinen Abgeordneten sagt, also treibt euch mal lieber auch im Wahlkreis rum. Okay. Weil das nämlich ganz, ganz wichtig ist, aus der Berliner Blase rauszukommen, den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu haben. Und deswegen kann ich jetzt hier an einem schönen Mittwochmorgen auch nicht in Berlin, sondern im schönen Ostwestfalen hier in Bielefeld sitzen.
Sehr schön. Und wie ist die Kantine im Bundestag? Müssen wir ja drüber sprechen in diesem Podcast, ne?
Ja, wir haben mehrere Kantinen von mehreren Anbietern. Momentan sind wir in der Ausschreibung für einen neuen Caterer, zumindest für die großen Kantinen. Wenn ich jetzt sagen würde, ganz in Ordnung, wäre das ja im Ostwestfälischen das höchste Lob. Ja, aber das sage ich mal nicht. Es ist da noch ein gewisses Potenzial nach oben, wobei da natürlich wahnsinnig viele Essen pro Tag auch durchgehen und mit Menschen aus unterschiedlichen Regionen, das darf man ja auch nicht vergessen. Unterschiedliche Regionen haben unterschiedliche Geschmacksvorlieben. Also will ich da also auch überhaupt kein Urteil fällen, aber wir haben natürlich alles im Bundestag, also richtig High-End-Restaurant, Käfer, bis wirklich Kantine und insofern kann man da jeden Mittag ganz gut aussuchen. Und um den Bundestag herum in Berlin ist natürlich auch viel Gastronomie und eine Currywurst geht in Berlin immer.
Ja, von der Ausschreibung hast du wahrgenommen, ne?
Ich habe von der Ausschreibung wahrgenommen, aber da kommen wir ja eigentlich auch schon zu dem Thema, was uns alle irgendwie beschäftigt. Denn so wie ich das weiß, gibt es keinen Zuschuss vom Staat oder von der Bundesregierung für den Betreiber des Betriebsrestaurants. Und wir als Kampmann Business Restaurants tun uns halt unheimlich schwierig, Betriebe zu bewirtschaften, wo wir nicht vom Unternehmen unterstützt werden. Und das ist nicht nur durch die Einrichtung und durch die Gestaltung der Küche, dass die Organisation in der Küche halt perfekt ist und dass wir modern kochen können, sondern eben auch wirtschaftlich, damit wir nachhaltig einkaufen können, nachhaltige Produkte haben, unsere Mitarbeiter nachhaltig bezahlen. Das ist eben, wenn ich richtig informiert bin, in der Bundesregierung nicht so, ne?
Naja, es ist die Bundestagsverwaltung und jetzt haben wir da eine sehr komplizierte Situation, ist auch, glaube ich, zunehmend ein Problem in vielen Betriebsrestaurants. Das heißt, wir haben dort Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung, das ist eine rechtliche Einheit. Wir haben dort die Abgeordneten, die sind jetzt wieder was ganz anderes. Wir haben die Mitarbeiter der Abgeordneten, die nicht bei der Bundestagsverwaltung angestellt sind, sondern bei den Abgeordneten. Wir haben Fremddienstleister dort drin, die dort essen. Und wir haben auch, weil das dann doch wohl ganz gut ist, viele Journalisten, die jetzt so vom ARD-Hauptstadtstudio oder auch aus den Redaktionen rüberkommen und das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wir gehen essen und gucken mal, was so im Bundestag los ist. Und das ist ja auch eigentlich der zweite große Wert von einem Betriebsrestaurant, von einer Kantine. Es gibt so ein schönes Buch, bisschen älter, vom amerikanischen Autor, Geh nie alleine Mittagessen. Und das nutzen natürlich viele in Berlin. Und um jetzt wieder auf das Thema zu kommen, Zuschuss, da ist dann immer die Frage, wer gibt dann welchen Zuschuss? Und insofern ist das hinreichend kompliziert, zumindest in der Restauration des Deutschen Bundestages.
Aber schön, dass Sie das nochmal ansprechen, denn wir sprechen auch immer von dem Herzen eines Unternehmens. Also wenn wir ein Betriebsrestaurant machen, dann wollen wir immer das Herz des Unternehmens sein. Und man kennt das ja aus der Familie auch heraus, dass man immer in der Familie zusammen ist. Man tauscht dort seine Probleme aus. Und deshalb legen wir ja auch so viel Wert darauf, dass die Betriebsrestaurants so modern, super gestaltet sind. Sie sehen das ja hier auch. Wir haben so kleine Ecken, wir haben den Individualgast. Deshalb ist das Betriebsrestaurant schon das Herzstück. Und die Journalisten gehen da sicherlich auch gerne hin, um das eine oder andere aufzufangen. Kann ich mir durchaus vorstellen oder mitzubekommen.
Wie ist es denn? Ich gehe jetzt noch mal rein in die Kantine. Currywurst ist gefallen. Wir haben aber schon oft über Fleischersatz gesprochen oder wenn wir bei der Internorga waren, so der Leitmesse für Betriebsgastronomie, war ja nur das Thema Nachhaltigkeit und Fleischersatz. Ist das da schon auch so ein Thema oder ist das auch persönlich für Sie ein Thema?
Ja, also es ist ein großes Thema. Es gibt auch immer vegane und vegetarische Angebote. Also das Beste ist, es gibt drei Arten von Currywurst. Das gibt die klassische, die vegetarische und dann die vegane Currywurst. Okay. Und das ist auch in Ordnung so. Und ich meine gerade natürlich in Berlin auch dem Milieu mit den unterschiedlichen Parteien. Wir haben die Grünen dabei, die da sicherlich sehr in diese Richtung gehen. Also muss man auch sowas anbieten. Das ist keine Frage mehr. Macht man das? Will man das machen? Muss man die Leute irgendwo dahin natschen, wie es so schön heute heißt? So in Berlin muss man es machen, sonst ist man raus, weil die Menschen, die dort sind, auch einfach dieses Angebot haben wollen. Und ich bin, wie heißt das heute so schön, Flexitarier. Das heißt also, ich esse sehr, sehr gerne auch vegan oder vegetarisch. Aber freue mich dann hin und wieder auch mal so einen richtig schönen Klassiker zu essen. Und ich glaube mal, das ist auch die Zukunft.
Da bin ich ja völlig d'accord, weil ich gesagt habe, plant-based beziehungsweise vegetarisch vegan ist kein Trend, wie wir oft so in der Küche über die ganzen Zeiten Trends hinterhergelaufen sind, Molekularküche und so weiter. Ich glaube, dass sich das halt über lange Zeit nachhaltig durchsetzt, dass wir uns anders ernähren. Es gibt ja so eine Studie, die besagt übrigens, dass das beliebteste Kindergartenessen ist eine vegetarische Linsensuppe.
Da kann man sich mal nicht vorstellen.
Ja, aber das ist
so. Unsere Kinder nicht.
Ja, und man merkt es ja auch, wir haben Betriebe, wo auch sehr viel Produktion mit dabei ist. Und wir haben über die Zeit es tatsächlich geschafft, über 40% vegetarischen Anteil dorthin zu kriegen. Wenn du halt einen Curry oder einen Linsencurry mal gegessen hast, dann merkst du ja selber, wie gut es dir danach geht und du fällst halt nicht in dieses Schnitzel-Pommes-Koma mit Ketchup und Mayo und dir fällt es danach schwierig wieder zu arbeiten, sondern du hast dich halt gut ernährt und kannst gleich in deinen Produktionsprozess weitergehen.
Jetzt mach mir doch mein Schnitzel-Pommes nicht malig, Bernhard.
Ich will das ja nicht malig, aber du weißt, dass wir auch natschen und wir schaffen das. Es ist nicht von heute auf morgen, wenn wir ein Betriebsrestaurant übernehmen, ist es nicht von heute auf morgen so, dass wir die Currywurst abschaffen, so wie VW das zum Beispiel gemacht hat, und dann wieder nachher einführen. Das wissen wir schon. Also es geht, es ist so ein langsamer Prozess, um die Gäste, die wir dort haben, auch auf diese Zeitreise mitzunehmen, dass sich ein Veränderungsprozess im Betriebsrestaurant wirklich stattfindet.
Und das ist im Grunde genommen eigentlich jetzt sehr politisch, weil was Herr Kampmann sagt, das ist eigentlich auch ein Vorbild, wie man Veränderungsprozesse auch in anderen Bereichen macht. Also im Bereich Klimaschutz, auch im Bereich, wie soziale Gruppen miteinander umgehen. Man kann hergehen und kann sagen, so, ich zwinge jetzt die Leute. Also ihr habt jetzt einen Veggie Day und das muss jetzt so sein und ihr esst das alles. Das führt eigentlich zu einer Gegenreaktion. Aber wenn man die Leute mitnimmt, wenn man die Sachen erklärt und vor allen Dingen, wenn man sich Zeit lässt dafür, diesen Prozess also auch wirklich sich setzen zu lassen, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und was ich merke, und das ist wirklich vom Essen bis zum Klimaschutz, die Leute sind im Schnitt unglaublich vernünftig, die sind unglaublich reflektiert Und wenn man ihnen die Zeit gibt, wenn man attraktive Angebote macht, dann machen die mit. Und das gilt fürs Essen, genauso wie fürs Heizen, was momentan ja ein aktuelles Thema ist. Aber sich hinzustellen und sagen, ab morgen essen wir nur noch vegetarisch, das ist kontraproduktiv. Mal gucken, wie jetzt schönes Beispiel, Analogie aus der Küche, dass alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht worden ist. Kleiner Karlauer, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist ein vernünftiger Weg und ich finde das beeindruckend, also auch in der Produktion. Das sind ja eigentlich Leute, die sehr fleischaffin sind, wenn sie da 40% erreicht haben. Und ich glaube, da geht auch noch mehr. Dann ist das klasse. Und gerade auch so die Begründung zu sagen, okay, dann fällst du jetzt auch nicht ins Koma, weil das ist natürlich so beim Mittagessen immer die ganz große Herausforderung. Mittagessen soll satt machen, soll Spaß machen, aber soll nicht dazu führen, dass die Zeit zwischen 1 und 3 keinen Spaß mehr macht, weil man dann nur noch am Kämpfen ist.
Ja. Na gut, wir haben ja immer Angestellte und welche vom Shopfloor. Und bei der Produktion ist es ja oft, ist die Pausenzeit halt geregelt, ne? Halbe Stunde und dann gehen die Maschinen wieder weiter. Und das ist ja im Angestelltenverhältnis eher anders. Und da kann man sich vielleicht auch über den Tag eher öfter mehr mit kleineren Portionen ernähren. Tue ich selber auch am liebsten, als wie einmal stark essen.
Herr Brinkhaus, Sie kommen ja auch viel rum, sind wahrscheinlich in einigen Unternehmen immer wieder auch zu Gast. Was nehmen Sie denn da so an Erfahrungen und Eindrücken mit, was so Betriebsgastronomie angeht? Wahrscheinlich kommen Sie ja nicht nur deswegen dahin, aber man nimmt ja bestimmte Sachen auch wahr. Also gibt's da auch, so im Schnitt haben Sie jetzt eben gesagt, dann frage ich auch mal nach, so im Schnitt nimmt man eine Veränderung da in dem Bereich wahr? Also ich glaube, hier dürfen wir sagen, dass schon das Top-Niveau, daran muss man jetzt ja nicht die anderen messen, aber gibt es sonst noch viele Unternehmen, wo, weiß ich nicht, RTK aufgetischt wird?
Also ich habe da ja eine ganz lange Karriere. Ich bin jetzt 55 Jahre alt. Das heißt also, ich habe da wirklich viel erlebt. Sie haben es gesagt, ich habe eine Ausbildung bei Robert Bosch gemacht. Das war damals für mich, 1987 aus Westfalen nach Schwaben. Neues Erkenntnisland. Das heißt, da gab es Dinge, die gab es hier nicht. Damals hatten wir ja noch sehr regionalisierte Küchen gehabt. Ich hatte die Küche des Panzergrenadierbataillons 212 in Augustdorf, hier auch.
Das war ich übrigens auch.
Jetzt wirklich. Ich war Panzerjäger 210, aber wir haben da gegessen. Aber dann kennen Sie das auch. Das war wieder eine ganz andere Erfahrung, also wie da gekocht worden ist. Und da habe ich auch wirklich gelernt, dieser Spruch, dass der wirklich wahr ist, ohne Mampf kein Kampf. Ja, also das.
Viel zu oft gehört.
Ja, das ist so. Also gerade wenn Sie draußen auf Übung waren und Sie hatten einen schlechten Koch dabei, dann war das ganz, ganz schlecht. Sie hatten einen guten Koch dabei, dann war das also richtig super. Da habe ich auch gelernt, was man mit Soßen alles veredeln kann. Ja, weil die Bundeswehr ja nicht so viel Geld hatte für qualitativ hochwertige Sachen, aber wir hatten da damals so einen Soßenmeister, also der hat das richtig klasse gemacht. Ja klar, ich meine Universitätsmensen, weil wir da über vegetarisch sprechen, so in den 90er Jahren, dieser Grünkernbratling, also das war wirklich, da musste man also schon ideologisch sehr gefestigt sein, um auf Fleisch zu verzichten, also das war wirklich nicht ganz so klasse. Und wir haben jetzt halt eine Situation, wo man dann doch flächendeckend sieht, dass man andere Dinge ausprobiert, dass man versucht, diverser zu werden in der Küche, dass man versucht, auch internationale Einflüsse mit reinzunehmen. Ich glaube, wenn Sie bei Robert Bosch 1988 einen Thai-Curry gebracht hätten, Leute hätten gesagt, ja, was ist denn jetzt hier los? Und das ist jetzt was ganz anderes. Und das ist auch schön und das macht auch Spaß. Auf der anderen Seite nimmt man natürlich auch wahr, Kostendruck, Personaldruck, dass das auch nicht unbedingt alles einfacher wird. Aber es ist eine Entwicklung, wo ich sagen muss, das geht wirklich zum Besseren. Ich war auch bei kleinen Betrieben mal beschäftigt und da gab es dann also wirklich diesen Klassiker, so morgens in der Alufolie hingebracht und dann mittags dann aufgewärmt. Das war gar nicht so schlecht, aber da hat man dann so ein Problem. Ich meine, wie jeder Musiker einen Sound hat, ist das ja so, dann hat auch irgendwie so eine Lieferküche, so ein Sound. Und da musste man dann irgendwo eigentlich so alle paar Jahre wechseln, weil es dann irgendwie immer gleich schmeckte. Ist heute vielleicht anders geworden, ist schon ein bisschen länger her, aber ist schon wirklich spannend. Und ich kann wirklich eins sagen, aus all den Erfahrungen, Bundestag, das heißt öffentlicher Dienst, Privatwirtschaft, wo ich sehr, sehr viel unterwegs war und gearbeitet habe, bis hin Universität und Bundeswehr. Es ist ein zentrales Thema, ob das Essen gut ist oder nicht. Ja, es spielt einfach eine entscheidende Rolle.
Ja, absolut. Und man kann ja auch, das vielleicht noch gerade als Ergänzung, weil Sie eben gesagt haben, Kostendruck und so weiter, gleichzeitig, fast alle Unternehmen haben das Thema, sie suchen gute Leute. Und also vielleicht ist nachher nicht der ganz zentrale Punkt, vielleicht stehen andere Entwicklungsmöglichkeiten und Gehälter vielleicht noch einen Ticken davor, als wie das Betriebsrestaurant dann ausgestaltet ist. Aber ich glaube, dass es immer ein wichtigerer Punkt wird, bei allem Remote Work. Also das ist nach wie vor oder immer mehr ein Entscheidungskriterium, glaube ich.
Absolut, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und wir haben ja jetzt angeblich oder tatsächlich eine Generation, die auch mit anderen Werten in das Arbeitsleben hineingeht, die das Gesamtpaket auch irgendwo sieht. Und zu diesem Gesamtpaket gehört natürlich auch Essen dazu. Und Essen ist da mehr als, ja, es gibt eine Obstschale, ja, also dieser Klassiker, also ja. Tolles Unternehmen, wir haben eine Obstschale. Ja. Da ist es, glaube ich, besser zu sagen, also wir haben einen geilen Kantinen- oder Betriebsrestaurantkoch und das schmeckt bei uns richtig gut. Das ist dann eine Sache, die
mir war
dann besser
ist. In meinem ganzen Leben noch nicht so bewusst, wie der Koch für die Gesundheit der Menschen zuständig ist. Wenn man sich so ernährt, man fängt ja im Kindergarten an, Fremdessen in den Schulen, Fremdessen in den Betrieben, Fremdessen. Das geht spiel Krankenhaus. Man wird ja immer von irgendeinem Koch bekocht. Mhm. Und wenn der Koch keine Verantwortung hat, mit Geschmacksverstärkern arbeitet und so weiter, dann hat man nachher im Altenheim das Problem. Oder wenn man in eine Apotheke geht, wenn man älter wird, gibt man da dann wieder das Geld dafür aus, was man vielleicht früher hätte für wertiges Essen ausgeben können.
Aber das ist eine interessante Beobachtung. Also Köche begleiten und dominieren unser ganzes Leben. Also von der Kita so, bis zum Altenheim, wo Sie es gerade ansprechen. So, ne? Also wir sind abhängig von Ihrer Berufszunft. Also eigentlich habe ich nie so drüber nachgedacht. Aber
wenn das angekommen ist heute, Werner, und das nach Berlin kommt.
Wenn man schon mal beide weiß. aber mal wirklich im Ernst. Ich meine, die Kindergärten haben ja auch das Problem, dass sie irgendwie so geringe Sätze haben. Gibt es politische Mittel, die uns helfen könnten, die Mitarbeitenden, die Kinder, die kranke Menschen besser zu verpflegen?
Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Ich war zufälligerweise letzte Woche in einer großen Einrichtung in der Kita unterwegs. Und da geht es natürlich um die Wertigkeit des Essens. Da geht es aber um noch eine ganz andere Sache. Die würden gerne in der Kita kochen, damit die Kinder auch einen Bezug dazu kriegen. Weil es auch momentan Familien gibt, da ist das nicht mehr so. Da ist viel Convenience, da werden irgendwelche Sachen aufgerissen. Und die Erzieherinnen, die haben gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder das mitkriegen. Wie entsteht denn jetzt eigentlich aus einer Kartoffel, die geschält werden muss, die gekocht werden muss, dann eine Mahlzeit? Und dass Kinder da sehr, sehr früh auch ein Gefühl für kriegen und auch ein Gefühl für die Wertigkeit kriegen. Und wir haben so ein Kiebitz, nennt sich das in Nordrhein-Westfalen. Das ist das Gesetz zur Finanzierung von Kitas. Und da müssen wir wirklich gucken, dass der Bereich Essen auch refinanziert wird und auch eine größere Rolle spielt. Und zwar nicht nur Essen von der Qualität her, da wird oft viel, viel Gutes gemacht, auch gerade in Kitas, sondern dass es einfach auch irgendwo partizipativ ist, dass die Kinder mitmachen können, oder es zumindest sehen und dass es für sie irgendwo integraler Bestandteil ist, dass da gekocht wird. Und wenn nur die Tür von der Küche offen steht, die dürfen ja heute viel auch außerhalb ihrer Gruppen durch die Kita laufen, und dass sie einfach sehen, da kocht jemand. Das ist ganz, ganz entscheidend und wichtig.
Wir haben schon, also es gibt ja einige Betriebe, die wir auch haben, wir haben Kindergärten und dort ist das eben ein Riesenthema auch, dass die Erzieherinnen mit den Kindern schnippeln, am Tisch sitzen, kochen, und ich hatte ja eben schon mal was von dieser Familienzusammengehörigkeit, eben das, was oftmals heute durch die Zeit verloren geht, suchen wir natürlich auch in den Betriebsrestaurants. Nun haben die Betriebsrestaurants, was im Wesentlichen in Krankenhäusern ist, ja dieses Problem dieses geldwerten Vorteils. Das heißt, der Inhaber eines Unternehmens möchte eigentlich mehr seine Mitarbeiter besser verpflegen, um den Krankenstand zu senken. Er möchte mehr Bio-Anteil haben und. Aber trotzdem muss er das mehr versteuern. Das ist eigentlich ja nicht richtig, oder?
Ja, also jetzt bin ich auch noch Steuerberater und könnte Ihnen einen Vortrag halten über Steuersystematik. Und das heißt, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Leistung gewährt, ist das erstmal zu versteuern. Das ist jetzt mal ganz egal, ob er selber für ihn kocht oder ihm 5 Euro mehr jeden Mittag in die Hand drückt, die dann versteuert werden müssen, wo er dann nach draußen geht und mitkocht. Das heißt also, schwieriges Thema. Wir haben da unsere Sätze, die auch steuerfrei sind. Es gibt ja bis zum gewissen Maße dann auch die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber da was machen kann. Aber klar, mehr wäre da immer besser. Aber ich mache da mal angesichts der Lage des Bundeshaushaltes und auch des Landeshaushaltes jetzt auch im Namen von Christian Lindner, obwohl er in einer anderen Partei ist und in einer anderen Fraktion, ist besser mal keine Versprechung.
Aber der Özdemir hat halt eine Ernährungsstrategie, die er durchsetzen will, und ja, dafür kann das, muss das Unternehmen halt tief in die Tasche gehen.
Darf ich jetzt einmal kurz nachhaken? Kannst du das nochmal einen Ticken weiter ausführen für die Hörerinnen und Hörer? Was welche Strategie?
Ja, höheren Bioanteil im Essen, nachhaltigere Fleischaufzucht und dass das Fleisch halt nachhaltige Schlachtung ist, wobei zurzeit immer noch 86% der Bevölkerung in Deutschland Fleisch aus der Qualitätsstufe 1 und 2 kaufen. Und die Strategie ist ja nur 3 und 4 zu haben, also nachhaltige Haltung und Schlachtung. Ja, es ist dann immer wieder der Preis und man greift dann immer irgendwo wieder in irgendein Regal, wo es dann ein Sonderangebot gibt und wo dann die Nachhaltigkeit nicht drin ist. Der Deutsche neigt ja auch dazu, sehr günstig zu essen und zu sparen am Essen, wenn es da mal ein bisschen enger wird. Deshalb finde ich, dass wenn der Betrieb das machen möchte, wenn ein Unternehmer sagt, ich möchte besser verpflegen, dann wird er eigentlich bestraft. Dann wird er schon bestraft, wenn er es schöner einrichtet, weil das ist auch geldwerter Vorteil gegenüber dem Mitarbeiter. Er ist dann nicht Mehrwertsteuer abzugsfähig bei den ganzen Rechnungsstellungen. Und da wünschte ich mir von der Politik mehr Unterstützung, dass wir auch insgesamt besser verpflegen können einfach.
Kann man so sehen. Ich gehe jetzt mal einen Schritt vor in die Wertschöpfungskette rein. Und zwar tatsächlich, was Sie angesprochen haben, weil das ein großes Thema ist. Das sind Haltungsbedingungen, übrigens nicht nur im Fleischbereich, auch im Milchbereich. Da ist es genauso, wie Sie das gesagt haben, Herr Kampmann. Die Leute wollen es, aber die Bereitschaft, es zu bezahlen, ist begrenzt, ist limitiert. Und wir haben uns sehr, sehr viel auch in der letzten Legislaturperiode mit Tierwohl auseinandergesetzt. Und es gibt ja diese Haltungsstufen. Die Landwirtschaft, der Lebensmitteleinzelhandel sagt uns nur, okay, es wird freiwillig nicht bezahlt. Und deswegen gibt es jetzt Modelle, macht man es über eine höhere Mehrwertsteuer, jetzt beispielsweise für Fleisch- oder Milchprodukte, macht man es über so eine Art grünen Punkt, das heißt, dass man also auf Fleisch irgendwie eine Zusatzabgabe erhebt und das Ganze dann aber auch wieder so verteilt, dass es insbesondere bei der bäuerlichen Landwirtschaft ankommt. Das ist das Entscheidende, weil wir es oft haben, dass der Einzelhandel es zwischendurch abgreift und wir ja eine Situation haben, dass die Urerzeuger in einer ganz, ganz schwachen Position sind. Die können ein bisschen regional vermarkten, aber ansonsten haben wir im Lebensmittelbereich sehr, sehr ungesunde Strukturen. Das heißt, wir haben noch 4 oder 5 große Ketten, die praktisch den Lebensmitteleinzelhandel dominieren und damit eigentlich auch die Preise und die Maßstäbe setzen, weil bei allem Respekt vor Betriebsgastronomie, das ist ein kleiner Anteil gegenüber den Lebensmitteleinzelhandel und die einen wahnsinnigen Druck auf die Produzenten geben. Wir sind hier in Ostwestfalen so eine Wurstecke, also die haben es echt nicht einfach, die da unterwegs sind und noch größeren Druck auf die Bauern geben. Und deswegen müssen wir irgendwie gucken, dass solche Sachen wie Tierwohl, wie gesunde Produktion, auch wenn es vom Staat subventioniert wird, 1:1 beim Bauern ankommt, also als Anfang der Wertschöpfungskette. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und dann kriegt man auch wieder dann entsprechende Preise. Die landen dann auch in der Betriebsgastronomie. Und das ist so mein Weg, wie ich es sehen würde.
17,5 Millionen Mittagessen werden täglich in Deutschland durch die Betriebsgastronomie produziert. Finde ich ganz anständig groß.
Das ist erstaunlich, ja. Das ist viel.
Ja, aber wie gesagt, ich würde mir halt von der Politik schon noch mehr wünschen, dass dieser geldwerte Vorteil in der Mitarbeiterverpflegung wegfallen würde oder eben, ja, dass es andere Anreize gibt, dass der Mitarbeiter dann auch wirklich kommt, weil wir greifen in Unternehmen in der Regel 50, 60, 70% ab. Wir haben auch Unternehmen, wo wir 100% abgreifen. Aber da ist es dann auch fast vollständig frei. Ne? Also die zahlen den Mindestbeitrag. Der Mindestbeitrag ist irgendwie bei 2, 3,14 € oder so, was man da nehmen muss für ein Mittagessen, ohne in diesen geldwerten Vorteil zu kommen. Und da wird halt der Mindestbeitrag genommen. Der Rest wird alles für Zuschuss vom Unternehmen. Und da erreichen wir 100%. Und die Krankenquote ist gleich gegen null. Also da merkt man schon, dass das irgendwie zusammenhängt.
Aber fairerweise könnte man ja auch sagen, die Unternehmen könnten es ja auch tragen. Wenn ihnen die gute Mittagsgastronomie was wert ist, und da stellt sich die Frage, sage ich auch ganz offen, es gibt Unternehmen, die haben eine Betriebsgastronomie, die kriegen dann die Förderung, auch über diesen geldwerten Vorteil. Die Leute, die sie nicht haben, kriegen keine Förderung. Ist das fair? Ist das gerecht? Wenn also jetzt irgendwo die Steuerberatungskanzlei, wo nur 15 Leute arbeiten, müssten die dann auch irgendwie einen Gutschein kriegen, der in irgendeiner Art und Weise förderbar ist? Wie wird kontrolliert, ob dieser Gutschein auch tatsächlich im guten Essen landet oder nicht? Also ich verstehe Ihr Ansinnen total und habe da auch eine große Sympathie dafür. Nur man kommt dann irgendwann von Höchstchen auf Stöckchen und dann kommt man irgendwie zu anderen Bereichen. Dann könnte man sagen, ja, kann ich jetzt nicht noch das beim Arbeitnehmer fördern? Kann ich nicht noch das beim Arbeitnehmer fördern? Und dann stellt sich für uns als Politik immer die Frage, wie priorisiere ich? Ja, das heißt, also was ist denn jetzt das Wichtigste bei knappen Mitteln? Und insofern großes Verständnis für Ihr Ansinnen. Nehme ich auch gerne nochmal mit nach Berlin zu unseren Steuerleuten. Wir waren da übrigens als Union immer etwas großzügiger als der damalige Finanzminister in der Großen Koalition, der heute Bundeskanzler ist, der da nicht so viel von gehalten hat. Aber ich werbe jetzt auch mal als Opposition ein bisschen für Verständnis für die Bundesregierung.
Wobei er uns großen Gefallen getan hat. Er hat ja die Mehrwertsteuer auf 7% in Lebensmitteln gesenkt im Verkauf. Und Sie wissen ja, das hat er auch öffentlich bekundet und wir haben es Ihnen gesagt. Und im Moment debattiert man ja wieder, ob die Lebensmittel bzw. die Essenspreise wieder mit 19% besteuert werden.
Jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis, weil ich in dem Koalitionsausschuss auch selber dabei war. Das war nicht eine Idee von Olaf Scholz, soweit ich mich erinnern kann, sondern die Idee kam ja aus Süddeutschland. Wegen der großen Bedeutung der Gastronomie in bestimmten Landesteilen in Deutschland. Und es ist aber tatsächlich so, dass da momentan die Diskussion ist, wird das wieder rückgängig gemacht? Wir glauben, das wäre für die gesamte Gastronomie kein gutes Zeichen. Und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass man es lässt. Aber da sind Olaf Scholz, Christian Lindner und auch Robert Habeck noch sehr zurückhaltend, was so ein bisschen blöd ist, weil es zum Ende des Jahres dann auch, soweit ich das in Erinnerung habe, ausläuft. Und wir sind jetzt im August und irgendwie braucht man auch Planungssicherheit. Und da sollte man jetzt eine Entscheidung treffen und zwar relativ zügig.
Danke. Ich habe noch eine große Frage an Sie. Gibt es in Ihrem Leben etwas, was Sie kulinarisch geprägt hat? Also ich habe ja so einen kulinarischen Lebenslauf. Ich lese im Moment das Buch von Professor Nöstner, Die beste Medizin kommt aus der Küche. Und er spricht von einem kulinarischen Lebenslauf. Gibt es den bei Ihnen auch?
Also was mich kulinarisch geprägt hat, das ist das große Traditionsgericht in meiner Familie, nämlich dass meine Großmutter am ersten Weihnachtstag immer einen westfälischen Sauerbraten gemacht hat. Und das Rezept auch an meine Tante dann weitergegeben hat. Das ist ein gut gehütetes Familiengeheimnis. Und das muss natürlich gut geplant werden, weil so ein Teil muss man auch einlegen. Also ganz wichtig, westfälischer Sauerbraten, nichts so mit Rosinen und so ein Zeug. Und wie gesagt, deswegen kriege ich dann immer schon Anfang Dezember die Meldung, das Fleisch ist gekauft, weil das ziehen wir jetzt irgendwo seit 55 Jahren durch. Meine Großmutter lebt schon lange nicht mehr. Und das ist sicherlich irgendwie so ein kulinarisches Kernelement, so vom Lebenslauf her. Ganz klar, ich meine, man wächst da auch mit als Student irgendwo mit 19, 20.
Wie hat sich der Student Ralf Brinkhaus ernährt?
Der hatte natürlich solche widerlichen Sachen, sorry an die Hersteller, wie Tütensuppe und solche Geschichten, was mir heute nicht mehr ins Haus kommen würde. Das ist ganz einfach so. Oder irgendwelche Fertiggerichte vom Discounter. Und da wächst man dann raus. Und jetzt mache ich keine Werbung, aber ich sage es trotzdem. Was mir echt geholfen hat, persönlich, meine Frau kocht immer schon gerne und gut. Ich war da immer so ein bisschen zurückhaltend. Und was mir geholfen hat, war, dass meine Frau sich mal einmal Weihnachten von mir gewünscht hat, dass ich einen Kochkurs mache.
Das war das Geschenk?
Das habe ich ihr tatsächlich geschenkt, dass ich einen Kochkurs gemacht habe. Und der war auch richtig gut. Ich habe das bei einem Freund gemacht, der Küchenmeister ist. Der hat dann so einen Kleinkurs gemacht. Und das war bei mir dann auch so ein bisschen der Durchbruch, wo ich gesagt habe, ja, eigentlich ist Kochen ja eine schöne Sache und macht auch Spaß. Und natürlich kann man Sachen falsch machen, aber der hat immer gesagt, Ralf, nicht bange machen lassen, ist auch ein Westfale, ja, nicht bange machen lassen, hau mal noch ein bisschen Salz rein und mach noch mal einfach. Und das war eigentlich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und mit all den modernen Hilfsmitteln, die jetzt bei uns in der Küche stehen, von einem Thermomix bis zum Slow Cooker, man sollte die Bedeutung eines Slow Cookers nicht unterschätzen, ja, macht das jetzt also auch richtig Spaß, wenn ich Zeit habe. Und dann mache ich das auch mal selten, aber dann laden wir uns Leute ein und dann stehe ich auch mal 4-5 Stunden in der Küche und freue mich dann, wenn es hinterher schmeckt. Ich weiß nicht, ob es den Leuten tatsächlich schmeckt oder ob sie dann also sagen, Ralf war super, damit ich nochmal koche und sie nochmal wiederkommen dürfen. Aber ich habe das im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe ja noch die letzte Rettungsoption, falls das Essen nicht gut war. Das ist, wenn ich mit meinem Thermomix eine schöne Sabayone, die übers Obst drüber oder über den Bratapfel und dann ist alles vergessen, was vorher gekocht worden ist.
War es trotzdem ein Wunderabschluss. Klappt es denn auch schon mit dem Sauerbraten eigentlich oder ist das der Tante vorbehalten?
Sauerbraten ist Vorbehaltsaufgabe meiner Tante. Die wohnt auch in dem Haus, wo meine Großmutter gewohnt hat. Und ganz lustige Geschichte, meine Mutter, die auch sehr gut kochen kann, die hat denn auch mal bei uns zu Hause anderes Haus, andere Umgebung gekocht. Der schmeckte anders. Das heißt also, es ist das Gesamtpaket. Das heißt, Sauerbraten geht immer nur am ersten Weihnachtstag im Haus meiner Oma.
Das unterscheidet uns zum Beispiel. Wir haben ja auch Betriebsrestaurants im Allgäu, in Seebach oder im Saarland. Und wir gehen eben vollkommen auf Regionalität. Und es war für mich unheimlich schwierig, Allgäuer Käsespätzle zu kochen. Also meine Frau ist zwar Österreicherin, ich kenne mich mit der österreichischen Küche eigentlich gut aus, aber Regionalität und veränderte Küchen bringen ein ganz anderes Produkt nach vorne. Es ist tatsächlich so. Das muss man einfach auch als Koch so immer wieder mal feststellen.
Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, das war eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort, weil das ist auch nochmal die Idee von Nouvelle Cantine, finde ich, so gut zusammenfasst, ohne dass sie es wahrscheinlich gerade vorhatten. Ne? Das Gesamtpaket. Also es ist, wo bin ich? Was kommt auf den Teller? Und wie ist auch die Atmosphäre? Ne? Ich meine, genau darum geht es. Also schön am Beispiel des Sauerbratens. Die moderne Betriebsgastronomie nochmal zusammengefasst. Gut, ja, wie gesagt, tolles Schlusswort. Herr Brinkhaus, ganz vielen Dank für die Zeit, fürs tolle Gespräch.
Gerne.
Und dann würde ich sagen, Bernhard, lassen wir uns jetzt schmecken, oder?
Sehr gut.
Tschüss und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.